code breakers for doors. Also, a bomb.
What happened to never do weapons?
It's flexible, Creed. Doors, locks, walls, buildings. Fair game. If it can be rebuilt, I'll allow it.
No, no, you stopped me trying to shoot a sniper once before.
You were new. I have to lay down the rules if someone's new. Also, don't quote that back to me. Our rules change all the time. I know this will be way beyond your comprehension.
Dimensionally transcendental.
None of us know for sure what's out there. That's why we keep looking. Keep your faith. Travel hopefully. The universe will surprise you. Constantly.
Compod Nummer 687, Datenleck. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 687. Compod, den ich am heutigen kühlen und nebligen und jetzt auch noch ein bisschen nieseligen Freitag, dem 11. Januar 2019, Tag 11 in der KW 2 aufgenommen habe. Das Intro entstammt alles der 10. Folge der 11. Staffel von Dr. Wer noch gleich. Die Grenades Dimensionally Transcendental. The Universe Will Surprise You. Was ich hier aber wieder auf und in die Ohren bekommt, sind nicht so sehr Zitate aus einer britischen Fernsehserie, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Meldungen zusammengekehrt habe. Ein Teil, wo ich eher technische Meldungen zusammengekehrt habe. Und was davon ihr jetzt konkret auf und in die Ohren hören könnt, wenn ihr jetzt am Stück weiterhört, ist dann Teil 2. Die zweite Hälfte an Politikmeldungen, wo das große Datenleck bei der Regierung und sonstige Meldungen sich versteckt haben. 4 Grad, drizzlige, foggige, chillige Greetings. Die 4 Grad kommen wir leveln wie 1, Wind macht 15 km/h aus dem West. Wir haben eine Visibility von 2 km. Oder wie das Wetter Pro ausdrückt, bei, es drizzelt tatsächlich, 94% Akku bei SW. 5 Grad Overcast, Drizzle, kleiner 0,1 mm pro Stunde, Feels like 2, Taupunkt 4. Humidität 98%, Druck 10,18, beim Gerät gemessen 10,14 und der Wind war da irgendwas zwischen 11 und 24 km/h. Und ja, es drizzelt tatsächlich. 94. Mal gucken, wie lange das dann hier hält. Das Case wäre jetzt auf 32 runter. Okay. Das Case stürzt also ab. Sagt er, solange es weiter Strom liefert, ist mir der Rest ja egal. Aber ey, nachdem es jetzt von vorher keinen Strom geliefert hat oder nicht ausreichend Strom geliefert hat, habe ich so die Vermutung, das Case ist eigentlich dabei, die sich aus dem funktionierenden Zustand zu entfernen. Wie auch immer, kommen wir dann mal bei der bescheuerten Regierung an. Da habe ich einen riesengroßen Block vorne hingeschoben, nämlich das große Datenleck. Und zwar gab es da am letzten Freitag 5 Uhr quietsch mich tot eine DLF-Nachricht. Hackerangriff, persönliche Daten von Politikern geleakt. So, wo so spontane Reaktionen, oder ich ziehe mal eine spontane Reaktion aus dem Hut und sage, wer nichts zu verbergen hat, Frau Merkel, vervollständigen Sie diesen Satz. Na, das war schließlich ein Spruch, mit dem sie jahrelang durch die Landschaft pupte. So, den kann man dann einfach mal ausgraben und kann den einfach nochmal vorbringen. Wer nichts zu verbergen hat, ne? So, also hunderte Politiker auf Bundes- und Landesebene sind nach Medieninformationen auf eines groß angelegten Hackerangriffs geworden. Dabei seien massenweise Daten und Dokumente im Internet veröffentlicht worden, berichtet der RBB. Die LEAGs seien gestern im Laufe des Abends bemerkt worden und beschäftigten seitdem die Partei und Fraktionsführungen. Vermutlich wurden demnach neben Handynummern und Adressen auch zum Teil persönliche Daten wie Personalausweise, Schatz, Briefe, Rechnungen oder Kreditkarteninformationen auch veröffentlicht. Nicht vermutlich. Betroffen sind den Informationen zufolge alle im Bundestag vertretenen Parteien mit Ausnahme der AfD. Verbreitet worden seien die Leaks über einen Twitter-Akku und unklar sei, wer dafür verantwortlich sei und mit welcher Motivation die Daten abgesaugt und öffentlich gemacht wurden. Ja, so. Soweit so handlich. Dann gab es mal Leute, die haben sich dann da mal den Twitter-Akku unter, der zu dem Zeitpunkt noch nicht gesperrt war, mal aus der Nähe angeguckt und haben gesagt, naja, also wenn wir uns das mal genau angucken, also erstens, das war ein Adventskalender. Da ist im Laufe des Dezembers, also so ungefähr pro Tag, eine Sammlung an Daten erwähnt worden, verlinkt worden. So, ne, und dann gab es ja dann auch am Montag im Zweifelsfall in der Bundesregierungspressekonferenz Bullshit aus dem Bundesterrorministerium. So frei nach dem Motto, ja, der Leak, der wäre ja da alles an dem Tag gewesen. Aha. Ja, nee, ist nicht. Bullshit. Der Begriff Adventskalender sagt Ihnen was, ja? Wann erwarten Sie, dass ein Adventskalender seinen Inhalt rauslässt? Hint, nicht im Januar an einem Tag. So, na, aber Bogus kann man auch einfach weiter behaupten. Ja, CO2 sinkt zu Hause. Bei den verlinkten Inhalten handelt es sich um teils sehr persönliche Daten wie Schatz mit Familienmitgliedern, private Wohnungsbilder, Telefonnummern, eine Sexermedienung und Kreditkartendaten. Eine Kreditauswahl, mit der etwa politische Ziele verfolgt werden könnten, ist zumindest derzeit nicht erkennbar. Bla bla. Also nichts Genaues wusste man nicht. Montag 12 Uhr. Freitag 12 Uhr der Twitter-Account oder die zwei Twitter-Accounts von dem Orbit. Die werden dann schon gesperrt. So, wenn man denn weiß, wo da mal so die Links hinlinkten, konnte man die zumindest noch eine ganze Weile rauskriegen. So. Das dazu. Ja, dann BS Früh. Samstag, 7 Uhr. Das Bundescyberamt für Cyberheit in der Cyberformationstechnologie wusste schon früh vom Datenklau, hat zumindest der Cyberclown in der Öffentlichkeit rumgeblubbert. Was dann umso mehr die Frage aufmachte, wenn sie da schon so früh von wussten, warum haben sie dann ihren Arsch nicht bewegt? Das Bundesamt für Cyberheit in der Cyberformationstechnik hätte bereits seit Wochen von dem jetzt bekannt gewordenen Diebstahl persönlicher Daten von Politikern und Prominenten Kenntnis gehabt. Selbst das Bundeskriminelle Amt erfuhr nach eigener Darstellung von der Veröffentlichung erst in der Nacht zum Freitag. Geht aus einem BKA-Geschreibe an alle Bundestagsabgeordneten hervor, dass der Kinderfressagentur vorläge. Was dann ja die Frage aufbringt, so wenn das Cyberamt doch die ganze Zeit dann davon wusste, warum haben sie denn jemandem was gesagt? Das ist eine berechtigte Frage. Stellte sich raus, der Cyberclown hat das getan, was er am besten kann. Aus einer Körperöffnung, aus der andere keine Sprache ab, sondern Sprache abgesondert. So, und auch da gab es dann eine Korrektur in einer Bundesregierungspressekonferenz. Ja, die Journalisten hätten ja alle falsch gelegen, weil als der Cyberclown sagte, ihm sei von mehreren Leaks, ihm seien die Leaks ja alle schon längst bekannt gewesen, meint er, eine Person sei ihm bekannt gewesen. Aha. Ja, und da sind die Journalisten dran schuld, ja? Also ganz blöd, wenn der Cyberclown Scheiße labert, dann ist vor allen Dingen der Cyberclown dran schuld. Sollten sie dem Cyberclown vielleicht mal sagen, dass er keine Scheiße labern sollte. So, da gab es dann Samstagnachmittag nämlich BSI-Ruder. BSI korrigiert Angaben zur Kenntnis über Datenklau. Das Bundescyberamt hatte nach eigenen Angaben erst im Januar das Ausmaß des Datendiebstahls erkannt. Die Behörde sei Anfang Dezember noch von einem Einzelfall ausgegangen und teilte das BSI am Samstag schriftlich mit. So, oder anders ausgedrückt, wenn du wissen willst, was das BSI weiß, fragst du nicht den Cyberclown. Den Präsidingsbums vom Bundescyberamt für Cyberheit in der Cyberformationstechnik. Na, schlicht und ergreifend. Den Cyberclown fragen kannst du machen. Da kannst du aber auch genauso sein lassen, weil der hat keine Ahnung. Surprise, surprise. So, dann in der Nacht zu Montag. BKA untersuchte Wohnung in Heilbronn. Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung illegal kopierter Daten haben Beamte des Bundeskriminellen Geheimdienstes die Wohnung eines 19-Jährigen in Heilbronn durchgesucht, berichtet der RBB unter Berufung auf Terrorkreise, Sicherheitskreise. Die Durchsuchung habe gestern früh schon stattgefunden. Die haben also am Sonntag früh eine Wohnung durchsucht von einem 19-Jährigen. Na, das muss ja dann wohl der Täter gewesen sein. Oder wie kommen die auf die Idee, den zu durchsuchen? Mal davon abgesehen, der ist weiterhin auf Twitter aktiv gewesen und hat fallen gelassen, so, ja, das ist ja lustig, dass die bei mir vorbeigekommen sind, aber da war schon nichts mehr, weil schon ein ganzes Weilchen früher mal wegen irgendwas totally unrelated bei ihm IT-Technik mitgenommen worden ist. Von daher lässt es eh die Frage aufkommen, so, ja, was haben denn die Bundeskriminellen da gesucht? Und wussten die Bundeskriminelle nicht, dass andere Landeskriminelle oder sonst was Kriminelle da sowieso schon alles, was irgendwie aussieht, also Strom brauchen, mitgenommen haben? Und dabei seien technische Geräte beschlagnahmt worden. Glühbirnen? Zeug, was Strom braucht. Technische Geräte. Aber ja. So, und stellt sich raus, der Mann wird den Angaben zufolge als Zeuge geführt und soll Kontakt zu dem Twitter-User haben, der die sensiblen Daten von Politikern und Prominenten vor Weihnachten veröffentlichte. So, weil, turns out, wie inzwischen dann auch klar ist, ja, der hatte schon 2016, als der mutmaßliche Täter das erste Mal in der nicht ganz so öffentlichen Öffentlichkeit auffiel, hatte der mit dem schon zu tun. Und da hätte der dann wohl auch irgendwen drauf hingewiesen. Und deswegen wurde er durchsucht. Hallo? Also die Botschaft, die da bei mir ankommt, ist, wenn du was weißt, sag besser nix. Weil sonst hast du die Bullen nämlich am Sonntag früh bei dir in der Wohnung stehen, die dann alles mitnehmen wollen, was Strom braucht. Ganz klarer Fall von, wie verschrecke ich Zeugen? Das ist zumindest schon mal ein richtig guter Weg. Bei der Schule ist jede Menge Licht. Bei SW 96, 96%. Und die Akkuhülle lässt ausrichten 12. Ja, stimmt aber im Zweifelsfall nicht, weil sobald man wieder Strom reinleitet, ist sie weniger leer. Ja, auch immer. Der ist als Zeuge durchsucht worden. Also mal ganz davon abgesehen. What the fuck? Na, also, wenn du beim Bundeskriminellen Geheimdienst dich als Zeuge meldest, droht dir also, dass die dir die Wohnung eintreten und alles mitnehmen, was Strom braucht. Sehr geehrter Bundeskriminalgeheimdienst, bin ich der Einzige, dem auffällt, dass sich als Zeuge zur Verfügung stellen, dann doch massiv discouraged wird durch solche Aktivitäten? Also, weil warum sollte ich mich als Zeuge zur Verfügung stellen? Warum sollte ich irgendwem sagen, dass ich den begründeten Verdacht habe, dass in dem konkreten Fall hatte der wohl den begründeten Verdacht, die Bullen wissen doch eh schon, wer das ist. Weil die haben die Hackfresse doch 2016 schon mal am Griffel gehabt. So, warum dann da bei jemandem, der den Hinweis gibt, dann durchsuchen muss, wäre dann eine äußerst spannende Frage. Eine äußerst spannende Frage, auf die der Bundeskriminalgeheimdienst bei Gelegenheit nochmal eine Antwort fallen lassen könnte. Weil ansonsten ist so die Erkenntnis, die bei mir eben ankommt, wirklich die: auf gar keinen Fall möchtest du den Bullen dich als Zeuge melden. Weil sonst hast du die Bullen bei dir in der Wohnung stehen. Also es sei denn, du wolltest deine Wohnung schon immer mal ausgeräumt bekommen. Dann okay. So, dann sind wir hier am Dienstag 9 Uhr Verhaftung. Datenklau 20-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Das klingt jetzt auf den ersten Blick, als wäre das irgendwas, was am Montag oder Dienstag stattgefunden hätte. Was da nicht drin steht, ist, das hat schon am fucking Sonntag stattgefunden. Also zu einem Zeitpunkt, als die Bullen gerade einen Zeugen durchsuchten. By the way, sunrise in 1 hour. Okay, it's 8:32. Im Zusammenhang mit der jüngsten Datenaffäre hat es eine Festnahme gegeben. Es handelt sich um einen 20-Jährigen aus Mittelhessen, teilte der Bundeskriminalgeheimdienst mit. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das Bundeskriminelle Geheimdienstamt hätten in dessen Wohnung am Sonntag durchgesucht und den Tatverdächtigen festgenommen. Die Öffentlichkeit solle am Montag informiert, am Mittag informiert werden. So, aha. Ja, offizielle Verlautbarung aus einer Bundespressekonferenz mit dem Herrn Pöbelhofer, der sich bekanntlich schon seit den 1980ern im Internet bewegt. Ja, komisch, das Internet-Network gab es in den 1980ern gerade ganz frisch. Also in der Behauptung, er hätte sich im Jahre 1980 bereits in einem Internet-Network aufgehalten, ist offensichtlich ein Blödfug, weil im Jahre 1980 gab es noch gar kein Internet-Network. Aber davon ganz abgesehen, ist also in der Pressekonferenz da auch mal eine Timeline auf den Tisch gepackt worden. So ja, am Sonntag hätten sie den Hops genommen und dann irgendwann aber auch ein Geständnis bekommen. So irgendwann Montag oder Dienstag. Und dann haben sie den aber auch wieder gehen lassen, weil nach dem Geständnis gab es gar keinen Grund mehr, den 20-Jährigen, der übrigens noch bei Mami und Papi wohnt, festzuhalten. Oh, und übrigens, sie kannten den schon aus 2016. Haben sie dann beim drüber nachdenken mal festgestellt. Die Information, dass sie den schon kannten, haben sie übrigens von einem Zeugen bereits ausgehändigt bekommen, den sie zur Strafe dafür durchsucht haben. Ah, also, Also die Botschaft, die da bei mir ankommt, ist, die sind so hackendoof, dass sie den ganzen Dezember über nicht mitkriegen, wenn da irgendwo Daten ins Internet tropfen. Gut, dass sie das nicht mitkriegen, ist ja auch okay, weil sie durchsuchen, sie überwachen ja gar nicht das ganze Internet. Auf der anderen Seite, wenn dann einer sich bei ihnen meldet und sagt, so, was geht denn hier ab? Dann sagen die, ja, Einzelfall bedauerlicher. Und tun aber gar nichts. Okay. So. Dann hätten wir hier noch das Motiv. Der 20-Jährige nennt nämlich Ärger über Politiker als Motiv. Warum der dann irgendwelche Daten von Politikern und anderen nicht unbekannten Personen in die Öffentlichkeit schleppt. Plus, was immer noch fehlt, eine Aussage dazu, warum denn eigentlich keine AfD-Politiker-Daten da in dem Datendump drin waren. Weil, warum eigentlich nicht? Na, aber, Wie der Bundeskriminalgeheimdienst mitteilte, gab der Schüler aus Mittelhessen an, aus Verärgerung zu öffentlichen Äußerungen von Politikern gehandelt zu haben. Aha. So. Und da hat er alles eingestanden. Ob ihm das irgendwas hilft, darf man auch begründet bezweifeln. Weil, aus Anwaltskreisen ist er bei mir vorbeigeflattert. Naja, also den Bullen gegenüber ein Geständnis abgeben, kannst du machen, hilft dir noch nicht beim Gerichtsverfahren. Weil, hilft dir nicht beim Gerichtsverfahren, weil die Bullen, die wollen dir im Zweifelsfall eine reinwürgen. So, aber hey. So, achso, und turns out, ja, sie hatten ihn 2016 schon mal am Eiern, aber weil seine Technik halt verschlüsselt war, konnten sie ihm nichts. So, und auch da, dann haben da mal Leute mal großes Grabungswerkzeug ausgepackt und haben festgestellt, also erstens, der hat als Nullrouter im Jahre 2016 schon angefangen, irgendwelche YouTuber-Accounts zu übernehmen. Und wollte dann eigentlich nur benannt werden, als er hätte den da hackisiert. Bevor er dann Accounts wieder zurückgegeben hat. Und so richtig groß aufgefallen in der Twitter-Gemeinde ist eigentlich dieser Adventskalender da eigentlich gar nicht. Weil ja, der Account, den er sich da übrigens auch irgendwann geraubt, mordkopiert hatte, die zwei Orbit-Accounts, die er sich dazugelegt hatte, die hatten eigentlich nur Fake-Follower. Aha. Okay. So, oder anders ausgedrückt, das ist kein Influencierer. So, oder anders ausgedrückt, die Daten hätte eigentlich keiner zur Kenntnis genommen, wenn nicht, wie in der Pressekonferenz dann behauptet wurde, aus dem Büro von Frau Nahles ein Anruf beim sie oder sonst irgendwo eingegangen wäre, dass da doch irgendwelche Daten auftauchten, weil wohl der Herr Schulz sich auf seiner nicht öffentlichen Telefonnummer angerufen fühlte und frug, wie es denn sein kann, dass irgendjemand eine Telefonnummer von ihm rausbekommen hätte. Ja, so. Also von alleine kommen die gar nicht auf irgendwelche Ideen. So, aber nur noch mal zum Mietmeißeln. Die Daten, die sind ja bekanntlich das Öl des 21. Jahrhunderts, wie Frau Merkel ja in der Vergangenheit nicht müde wurde zu betonen. Ja, dann tun Sie doch mal was für Ihr Öl. Na, und wer doch nichts zu verbergen hätte. Das ist halt die große Ironie an der Geschichte. So, und aus dem Bundesterrorministerium auch bekannt, Doxing, das sei ja gar keine Cyberkriminalität, hat zumindest das Bundesterrorministerium erst im vergangenen Jahr auf eine Antwort, auf eine kleine Anfrage geantwortet. So, mal ganz davon abgesehen, jetzt stellen wir uns einfach mal vor, die Daten von Max Müller, Horst Schulz würden veröffentlicht. Da bewegen sich natürlich dann nicht, auch nur ansatzweise, Bundescyberamt, Bundeskriminalgeheimdienst, Bundesterrorministerium, Bünd, Verfassungsschutz, NSA. Ja, die haben tatsächlich sich nicht entblödet, die NSA zu fragen. Die offiziell aber nichts geholfen hätten. Das ist natürlich die Frage auf, warum kostet die dann überhaupt? Ja, natürlich haben die alle Bytes, die durchs Internet bewegt werden. Natürlich könnten die nachgucken, wo da was hergekommen ist. Aber, ja. Na, und das kann man dann einfach auch mal zur Kenntnis nehmen und kann sagen, so, okay. Plus, was es auch noch Spannendes bei der Chose gab, das Papiererzeugnis mit den immer gelogenen Buchstaben, den in besonders groß, hat sich herbeifantasiert, ja, der Russe wäre schuld. Weil das ist ja total professionell. Nee, ist es nicht, sagen Leute, die sich mit sowas auskennen und die Daten aus der Nähe angeguckt haben. Da ist gar nichts dran professionell. Das kann ja nur eine staatliche Organisation gewesen sein mit Hunderten von Leuten. Bullshit. Erstens nein und zweitens Bullshit. Und drittens gehen sie weg. Und viertens kommen sie bitte nicht wieder. Und fünftens what the fuck. So, Na, also da haben sich die Medien, die sich weit aus dem Fenster gehängt haben, dann auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Na, und der größte Brüller an der Schoße, ne, der Steingart, früher Handelsblub, inzwischen machte er ihn auf alleine, hat in seinem Podcasten erstmal irgendwie am Dienstag früh den Reichelt interviewt, der da irgendwie rumgeblubbert hat, so, ja, das kann ja nur Russland gewesen sein. So, und nachdem dann offiziell da ein Verdächtiger festgenommen wurde und der sich auch für schuldig bekannt hätte, anstatt dann zu sagen, so, oh, hups, wir haben da wohl Scheiße gelabert, nee, es gäbe da noch irgendwelche Ecken, wo sich tatsächlich die Verschwörungstheoretiker von der Blöd herbeifantasieren, das kann ja doch nur Russland gewesen sein. Ja, nee, ist klar. Ah, aber, also, das gucke ich mir an und sage so, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Bei 98%. Das liegt hier ganz entspannt vor sich hin. So, kommen wir dann zur sonstigen Regierungsecke. Die geht von Freitag den Rexbots los, weil Lage in Hutsboot verbesserungsbedürftig, wie Freitag im Bimbestag die Bimbesregierung angesichts der teilweise unbefriedigenden Lebensbedingungen in den Hutsboots in Griechenland Verbesserungsbedarf sähe, so seien ihr Berichte von Nichtregierungsorganisationen über einen Anstieg von Suizidversuchen sowie von sexualisierter Gewalt, insbesondere im Hochboot von Lesbos, bekannt, schreibt die Regierung in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der linken Fraktion. Die griechischen Behörden wiesen diese Vorwürfe jedoch zurück. Ist das dieselbe Regierung, wo in Bundesregierungspressekonferenzen die Bundesregierungslautsprecher leugnen, dass in einem inzwischen öffentlichen Schreiben des sogenannten Auswärtigen sogenannten Amtes von KZ-ähnlichen Zuständen in Libyen die Rede ist? Weil dann wundert mich ja gar nichts mehr. So, Scholz-Schwung. In der Nacht zu Sonntag. Scholz sieht Ende des Aufschwungs. Fette Jahre sind vorbei. Ja, nachdem Deutschland jetzt irgendwie gerade im letzten Jahrzehnt auf Kosten anderer Länder gelebt hat, die jetzt aber nicht weiter aufschwingen, wir aber keinen eigenen Aufschwarf haben, weil wir müssen ja sparen, koste es, was es wolle. Oh Wunder, oh Überraschung, natürlich ist der Aufschwung vorbei, wenn andere Länder nicht mehr aufschwingen. Die schöne Zeit, in der der Staat immer mehr Steuern einnimmt als erwartet, geht zu Ende. Ja, die Konsequenz daraus wird natürlich nicht sein, dass man dann sagt, okay, scheiß auf die scheiß schwarze Null. sondern da müssen wir dann noch weiter sparen, weil wir haben jetzt ja im Aufschwarf schon gespart wie Sau. Jetzt müssen wir natürlich weiter sparen und können auf gar keinen Fall auf die Idee kommen, dass, wenn die Einnahmen runtergehen, man dann vielleicht mal Kredite aufnehmen könnte, was man vorher schon zu gigantisch geilen Konditionen hätte machen können, nämlich Nullzinsen. Aber nein, wie kommen Sie denn auf die Idee, dass man die geilen Konditionen hätte nutzen können? Regentransparenz. Dienstag im Bimbestag, die linken Fraktion versucht wohl irgendwie in einer Reihe kleiner Anfragen rauszukriegen, wer denn eigentlich an Gesetzentwürfen alles beteiligt gewesen wäre. Weil die Regierung zwar einerseits sich irgendwo aufs Tapet gemalt hat, dass sie sowas veröffentlichen wollen würde, das andererseits aber irgendwie immer noch nicht getan hat. Und ja, da kann man ja mal nachhelfen. Und eine Verpflichtung zur Erfassung sämtlicher geführter Gespräche in der Regierung bestehe nicht, erklärt die Regierung auf einer Anfrage der linken Fraktion, die sich nach der Einflussnahme von Interessenvertretern auf den einen Gesetzentwurf, bla bla, Sondervermögen, digitale Infrastruktur, bla bla, bezogen hat, erkundigt hatte, angesichts der Vielzahl identischer kleiner Anfragen, bla bla. Geht doch weg, ich gehe hier nicht ins Dunkle. Pisst euch doch einfach alle. Angesichts des Umfangs der Überprüfung der aktuellen Gesetzgebungstätigkeit sind die Details der einzigen Fragen, die der Bundesregierung die Grenze zur administrativen Überkontrolle erreicht. Entschuldigung, wer nichts zu verbergen hat. Na? Das ist halt der Witz an der ganzen Chose. Ja, wir wollen transparent sein, aber nicht. Ja, dann seien Sie wenigstens so ehrlich und sagen so, ja, wir wollen intransparent sein. Wir wollen weiterhin von Lobbyisten unsere Gesetze schreiben lassen und wollen das nicht zugeben. So, und dann wollen wir die Lobbyisten auch noch mit Geld bewerfen, wie wir es ja bei der Bundeswehrmacht die ganze Zeit tun. No? Dann seien Sie wenigstens so ehrlich. Wehrbrief. Erinnert ihr euch noch, es gab vom Kraftfahrt-Bimbesamt da irgendwie einen Schrieb, in dem die Hotlines von diversen Autoherstellern, natürlich nur deutschen Autoherstellern, benannt worden waren, dass man sich doch da mal erkundigen könnte, wenn man denn wissen wollte, was man denn jetzt irgendwie mit Stinkerautos machen könnte. Und da gab es auch eine kleine Anfrage, wie es denn dazu kam. Wurde nach Aussage der Bimbis-Regierung auf Angebote der deutschen Automobilhersteller hingewiesen, die der Bimbis-Regierung verbindlich zugesagt hätten, Tauschaktionen in Form von Tauschprämien, Leasing-Angeboten und Rabatten zu initiieren. Die offizielle Begründung, warum denn nur deutsche Autokonzerne da drin standen, waren, ja, das waren die einzigen, die uns verbindlich zugesagt haben, dass sie irgendwas tun würden. Aha. Ja, nicht deutschen Autokonzernen können sie halt nicht in den Kaffee verbindlich husten, dass die ihnen irgendwas zusichern sollen. Aber man könnte ja zumindest darauf hinweisen, dass auch da Autokonzerne existieren. Und man könnte übrigens auch mal darauf hinweisen, dass Elektroautos, was ihre Schadstoffausstöße angehen, übrigens auch äußerst effizient sein können. Vor allen Dingen, wenn man sich dann auch gleichzeitig noch eine Photovoltaikanlage aufs Haus schnallt. Aber hey. Rüstshit. Donnerstag im Bimbestag. Rüstungsexporte und Endverbleibsfragen. Die Bimbes-Regierung behauptet, die Bedeutung von Endverbleibserklärungen für die Genehmigung von Rüstungsexporten betonen zu müssen. Ja, wo willst du hin, du Müllwagen? Da, wo du hin willst, will ich nämlich nicht hin. So. Blabla. Grundsätzlich ist Juristen sprech für, es gibt Ausnahmen. Solange wie nicht grundsätzlich steht, gibt es nämlich keine Ausnahmen. Gelte, dass Ausfuhranträge abgelehnt würden, wenn Zweifel an gesicherten Endverbleib bestünden, erklärt die Regierung in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der Linken. Dabei seien die Glaubwürdigkeit und Plausibilität dieser Erklärungen ein zentrales Element der Prüfung. Hintergrund der Anfrage sind Vorwürfe gegen ehemalige Mitarbeiter des Rüstungskonzerns Heckler Ampersand Koch im Zusammenhang mit Sturmgewehrlieferungen nach Mexiko, wo ja Heckler und Koch Sturmgewehre in Regionen von Mexiko aufgetaucht sind, wo sie nie hätten aufgetaucht sein dürfen, was ja dann schon die Vermutung nahelegt, dass ihr Endverbleib nicht einer gegebenenfalls zugesicherten Erklärung entspräche. wo ja Leute dann auch mal intensiver gegraben haben, ob denn so Endverbleibserklärungen eigentlich kontrolliert werden. Und die Antwort ist nein, natürlich nicht. Das würde ja Aufwand machen. Und dann gab es gestern noch die SP-Hauptung, weil im Kampf gegen Kinderarmut und ungleichliche Bildungsschanzen will die SPD eine eigenständige Kindergrundsicherung einführen. Wir wollen das kinderfreundlichste Land werden, behauptet der Parteichefin Andrea Fernles. Ja, ich schätze, an der Geschichte ist, sowas gucke ich mir an und sage, ausgerechnet von der SPD, die ja in der Vergangenheit schon jahrzehntelang drauf geschissen hat, was Arme wollen, was Arme brauchen. Sorry, nein, nicht glaubwürdig. Gehen Sie weg, Frau Fernles, und kommen Sie wieder, wenn Sie einer glaubwürdigen Partei angehören. Die SPD hat so lange und so intensiv, so komplett versagt, dass so Behauptungen einfach nur als Bullshit zur Kenntnis genommen werden dürfen und eher das Gegenteil bedeuten von dem, was da steht. So, dann hätten wir noch ein bisschen was an Wirtschaft, nämlich eine Meldung, wenn mich nicht ganz viel täuscht.
Wie sind wir denn eigentlich zeitlich?
28. Geht ihr einig? Die Deutsche Bahn und die Lokpfeifen-Gewerkschaft Güdel haben sich nämlich im Tarifkonflikt geeinigt. Und verständigen sich auf einen langfristigen Tarifvertrag bis Ende Februar 2021. Die rund 36.000 Beschäftigten des Fahrpersonals erhalten in zwei Tarifstufen zusammen 6,1% mehr Geld sowie eine Einmalzahlung von 1.000 Euro. Das klingt mir jetzt verdächtig nach... Mag sein, dass im Detail da nochmal Sachen anders sind, aber das klingt verdächtig nach der EVG-Einigung. Na, oder dann ist ausgedrückt, die haben halt genau das gemacht, was ich schon erwartet hatte. Sie haben doch da so eine schöne Einigung mit der EVG, die kann man doch als Basis nehmen. By the way, Civil Twilight. 7.49 Uhr oder 7.50 Uhr oder schlacht euch doch drum. Da Civil Twilight Morning starts 7.50, ends 8.31. So, also ja, was die Bahn gemacht hat, ist, sie hat der GDL im Wesentlichen die Einigung mit der EVG gezeigt und gesagt, schöne Einigung haben wir da, wäre doch schade, wenn ihr die nicht nehmen würdet. So, und die GDL dann so, da irgendwo ein Komma nochmal verschoben oder was weiß ich. Aber so vom Grundsatz her klingt mir das verdächtig nach, ja, das ist die Einigung, die sie mit der EVG schon hatten. So, ja, so kann es gehen. Ne, weil, wie ich ja letzte Woche auch dabei hatte, als die GDL dann doch von den gescheiterten Verhandlungen wieder zurückgerobbt ist, naja, sie haben halt eine Zwangsschlichtung an der Backe. Sie können halt nicht breitärschig auftreten, weil das mit dem breitärschig auftreten haben sie vor ein paar Jahren so schwungvoll überzogen, dass sie halt eine Zwangsschlichtung an die Backe getackert bekommen haben, damit sie nie wieder so breitärschig auftreten. Von daher Überraschung. So, und hier kommt jetzt halt als Einigung ungefähr ziemlich genau das raus, was bei der anderen Gewerkschaft auch schon rausgekommen ist. Überraschung. So. Und dann kommen wir in der Musikecke an, wo wir bei PS 22 von 2012 und 30 Seconds to Mars den Titel Closer to the Edge in 5 Minuten 20 hätten, den ihr dann auf und in die Ohren bekommt, gefolgt vom schönen Morgen vom 31. Dezember. Ich nur von der Webseite gekratzt. Wo sich Küppersbusch nämlich zu Russland und zu Syrien in 4 Minuten 6 ins Benehmen setzte. Den kriegt ihr dann auf und in die Ohren und ich sage dann erstmal danke fürs Anhören. Fürs Runterladen, weniger fürs Streamen, für den Fall, dass euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion auf irgendwas, was ich hier von mir gelabert habe, in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr zum Beispiel einen Tweet at Kompott, eine Mail an compublog@gmail.com oder einen Kommentar im compublog.de und dem Eintrag zu Kompott 687 Teil 2 einstelltet. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Oh, I'm not saying I'm sorry. One day maybe we'll make it. No, I'm not. One day, maybe we'll make it.
Der von Donald Trump geplante Abzug der US-Truppen aus Syrien bringt extrem viel Unruhe in die Region. Es wird unter anderem befürchtet, dass die Türkei militärisch in ein entstandenes Machtvakuum im Norden Syriens stoßen könnte. Das ist nach einem Besuch einer türkischen Delegation in Russland offenbar erstmal vom Tisch. Aber nicht nur in Moskau wurde versucht, eine Eskalation in diese Richtung zu verhindern. Auch Angela Merkel hat sich schon mit dem türkischen Präsidenten Erdogan dazu telefonisch ausgetauscht. US-Präsident Trump erwägt aber nun wohl doch einen langsameren Abzug der US-Truppen aus Syrien. Die Pläne würden auf kluge Weise verlangsamt.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Schönen guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Hallo, guten Morgen.
Scheint ja so, als würden jetzt alle noch mal so langsam durchatmen. Ist das jetzt vielleicht sogar tatsächlich ein Schritt Richtung Frieden?
Tja, alle Wege führen nach Moskau. Da hat ein Gipfel stattgefunden zwischen türkischen und russischen Außen- und Verteidigungsministern. Und wir kennen den Astana-Prozess. Das ist ein Verhandlungsformat, in dem die Türkei und Russland und der Iran am Tisch sitzen. Und wir staunen. Denn alles, was da der Westen bisher auch von einem militärischen Eingreifen, Luftangriffe durch englische, französische, amerikanische Truppen geliefert hat, scheint nicht den Friedensprozess so in Gang gesetzt zu haben, wie diese Formate, die wir, sage ich jetzt mal als Teil des Westens, nicht so mögen. Und das ist für mich eigentlich die Kernfrage an diesem Syrien-Konflikt, der ja alleine schon in der Einleitung unseres heutigen Gesprächs, habt ihr es klar gemacht, höllenkompliziert ist. Und man einerseits traurig ist über die über 350.000 Toten, über die Millionen Vertriebenen in Syrien und andererseits sagt, es ist so kompliziert, ich verstehe es einfach nicht. Also ein Generalbass, ein Basso Continuo des Westens ist, Assad muss weg und die Russen müssen aus Syrien raus. Das heißt, auch der Westen hat da nicht nur Sonntagsreden zu Menschenrechtsfragen im Angebot, sondern hat im Hintergrund auch ein militärisch-strategisches Ziel, Russland raus aus Syrien und alle anderen Mächte auch. Und das ist offenbar gescheitert. Es geht nicht ohne Russland und solange Russland am Tisch ist, geht es nicht ohne Assad.
Aber Herr Küppersbusch, wir reden hier gerade von Frieden. Was könnte denn das für ein Frieden sein?
Tja, das ist die Frage, ob man mit einer moralischen Maximalposition dran geht oder ob man sagt, es ist ja auch schon ein Vorteil oder ein Vorzug und eine Verbesserung, wenn aus einem Schlachthaus ein Gefängnis wird. Ein Gefängnis will keiner, niemand will den Diktator und den, ja, den Dämon seiner eigenen Bevölkerung Assad da dran halten. Aber wer will, dass dieser Krieg weitergeht? Türkei, ihr habt es angesprochen, gilt nach einem Bundestagsgutachten jetzt schon als Besatzungsmacht in Syrien. Der Iran hat seine Interessen. Das Ganze findet in der Nähe von Israel statt. Und die Frage ist wirklich, muss man da jetzt sagen, wir wollen auf einem weißen Blatt Papier ein tolles neues Syrien malen? Oder wollen wir sagen, es ist einfach ein einziges Menschenleben, das da gerettet wird, schon besser. Also ich plädiere dafür, dass der Westen sich ein bisschen über seine Arroganz hinwegsetzt und sagt, na gut, Russland ist da ein Player, Russland will militärisch präsent bleiben, können wir denen eigentlich eine Art Besatzungsstatus anbieten? Können wir Deutschen eigentlich sagen, naja, wir sind ja eigentlich sehr froh damit, dass wir eher einen Vier-Mächte-Status wollten, als jedenfalls, dass Hitler weitermacht, um mal einen ganz dämonischen Begriff aus der Tasche zu holen? Und kann die Passivität des Westens, die sich auf Moral Maximalposition zurückzieht, ist die nicht eigentlich gescheitert? Müssen wir bei diesen Verhandlungsformaten mit an den Tisch und sagen, na gut, wir können euch überhaupt nicht leiden. Schön ist, dass ihr uns auch überhaupt nicht leiden könnt, aber wir brauchen jetzt für diesen Ort, für diesen traurigsten Ort, einer der traurigsten Orte der Welt zurzeit, eine Lösung. Das würde eine Änderung auch der deutschen Außenpolitik verlangen.
Es kommentierte Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.